Ja, dann herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Runde. Heute endlich auch mal wieder mit einem Gast. Wir kriegen es langsam hin, diesen Raum regelmäßig zu füllen. Mangels unserer wöchentlichen Belastung vergessen wir ja manchmal dann irgendwelche Leute einzuladen. Das sieht dieses Jahr ein bisschen besser aus. Heute ist Susanne mal da. Susanne, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, danke Tobias, oder Tobi, wir können schon bei den Namen so bleiben, oder? Ja, Susanne, genau. Ich bin Managing Consultant hier in der Runde und habe letztes Jahr ein Team übernommen und wir beschäftigen uns ganz stark damit, wie können wir Kunden im Bereich Loyalität, Kundengewinnung rundum versorgen. Das heißt, bei mir im Schwerpunkt auch Entwicklungsleistung und alles, was so in Agile Scrum Teams gemacht wird. Und das ist auch das, woraus ich heute ein bisschen berichten möchte.
Ja, sehr schön. Genau. Du hast gerade schon angerissen, worum es bei dir geht. Das Ganze hat ja auch einen Namen. Und dann können wir, glaube ich, auch schon ins Thema einsteigen.
Ja, sehr gerne. Ich habe ein T-Shirt bekommen, da steht Strong drauf. Erzähl uns mehr über Strong.
Wer war strong oder was ist strong? Das ist ja hier die
Genau.
Frage. Ja, das ist aus einer eigentlich ziemlich coolen Idee entstanden. Wir haben ein sehr erfolgreiches Kundenprojekt, wo wir genau die Leistungen, die ich gerade schon beschrieben habe, also sei es ein komplettes agiles Scrum-Team inklusive Entwicklung auf Basis eines Kundenloyalitätsprojektes durchführen. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir das im Kundenumfeld so erfolgreich machen, dann könnten wir das ja auch vielleicht für andere Kunden anbieten. Und daraus haben wir eine Kampagne gestartet. Und in diesem erfolgreichen Projekt haben wir auch einen Partner gewonnen mit der One, die für uns vor allen Dingen die ganzen Designleistungen übernehmen, weil wir als FME eher in der Steuerung und Umsetzung sehr stark sind und wir wollten eben dem Kunden gegenüber auch wirklich volle Expertise liefern. Und da fand ich es auch nur gut, mit diesem Partner dort mit Day One in dieses Projekt reinzugehen. Wie gesagt, das hat sich jetzt wirklich erfolgreich etabliert und da haben wir jetzt dann diese Kampagne gemeinsam gestartet. Und wie das dann oftmals so ist, aus Designteams, da werden dann auch so marketingtechnische Namen dann mit integriert. Und da kam dieser Strong-Begriff dann eben auch auf, der beide Seiten ganz gut beschreibt. Also einmal die Kundenbindung unserer Kunden zu stärken. Und das ist ja immer so, ne, dass du versuchst, diese Customer Journey, Tobi, du bist ja auch Experte in dem Experience-Bereich, überhaupt mit den ganzen digitalen Touchpoints auch wirklich sichtbar zu machen, weil oftmals unsere Kunden kennen ihr Produkt hervorragend, aber wissen gar nicht an jedem Punkt, wo ihre Kunden auch wirklich unterwegs sind. Und da eben diese Kundenbindung noch stärker zu begleiten, nicht nur über Geschäfte, sondern auch digital. Und das ist dann unser Auftrag. Und Strong beschreibt aber auch sehr, sehr gut, dass wir eben durch die erfolgreiche Zusammenarbeit unsere Partnerschaft noch ein bisschen stärken können. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, gemeinsam in diese Kampagne reinzugehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bei der FME hat es vorher jetzt noch nicht so erlebt. Und deswegen ist das für mich auch jetzt mal so ein Pilotprojekt, wie man auch mit einem Partner gemeinsam vertriebstechnisch in die Außenwelt geht, um die erfolgreichen Erfahrungen auch mit anderen Kunden zu teilen und daraus dann auch Projekte zu generieren. Das ist das, was Strong an sich ausmacht. Und deswegen finde ich diesen Begriff extrem passend.
Ja, vielleicht noch mal spannend zu erzählen, wie lange geht das Projekt jetzt schon, das quasi auf dessen diese Kampagne aufbaut? Also über was für einen Zeitraum sprechen wir da?
Ja, es ist ein viel zu langer Zeitraum, ehrlicherweise. Wir haben letztes Jahr im März, April gestartet, haben auch zusammen mit der Geschäftsführung, um eben diese Grundlage der Partnerschaft zwischen uns und Day One auch wirklich, wirklich stark auf starken Füßen und auch mit einer Vorstandsunterstützung auf starken Füßen zu stellen, haben wir mal so einen Workshop gemacht, wo wir diesen dialektischen Kurs angewendet haben. Ich kann auch mal Einblicke geben und einfach mal teilen, was wir dort Schönes erarbeitet haben, weil ich glaube, das ist auch super interessant. Also, wir haben uns erstmal zusammen mit Day One die Frage gestellt, was uns dann eigentlich erfolgreich macht, um diese Partnerschaft dann auch ins Leben oder zu verstärken, und haben da für uns Punkte gesammelt, die wir dann auch in Überkategorien Hot Shit, Not Bullshit, ne, zum Beispiel ist dabei rausgekommen, oder eine gemeinsame Story mit Einstiegspunkten zu definieren. Das haben wir für uns erstmal erarbeitet, um diese Ebene einfach abzudecken. Danach haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze dann auch inhaltlich ausgestalten? Und dafür gehört für mich das Format eines Business Model Canvas wirklich immer gut dazu, weil auf Basis dieser neuen Felder, die wir hier sehen, mit wer sind unsere Schlüsselpartner, was sind unsere Schlüsselaktivitäten, das auch auszudefinieren, damit wir auch einen gemeinsamen Nenner haben, gerade auch mit Partnerschaft oder in der Partnerschaft, um dann ein Geschäftsmodell daraus für uns zu entwickeln, bis hin, um auch das Produkt nochmal näher zu beleuchten, zu einem Value Proposition Design, wo es eher auch eben gesagt diese Ebene des Produktes nochmal beleuchtet. Da haben wir die Schmerzpunkte für uns raus gesucht, also zum Beispiel einen roten Faden schaffen oder die Messbarkeit vor allen Dingen auch von digitalen Projekten herzustellen. Dann auch die Produkte und Services, die wir dafür benötigen, weil für uns auch wichtig war, reicht denn eigentlich all die Leistungsfähigkeiten, die wir bei Day One und FME haben, dazu aus? Und das haben wir dann eben auch nochmal für das Kundenprofil abgeleitet und daraus dann für uns eine Basis geschafft. Und es war super spannend, super interessant, weil wir es eben, wie gesagt, letztes Jahr im April schon gestartet haben. Die Herausforderung für uns ist, dass wir das neben unserem Tagesgeschäft machen. Ich selber war letztes Jahr auch noch sehr stark im Projekt eingebunden, und die Kapazitäten für solche Kampagnen sind halt natürlich auch begrenzt, weil operatives Geschäft geht vor. Wir sind jetzt aber so weit, dass wir sagen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall die Landingpage, die für uns dazu gehört, starten können. Parallel haben wir auch die Vertriebsunterlagen erstellt, die jetzt noch im Progress sind. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, um auch inhaltlich nochmal zu sagen, was die Kampagne betrifft. Und wir wollen dann auch noch so ein paar Blogposts raushauen, damit wir auch über die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, das auch nochmal über die Business-Plattform dann auch streuen können, weil wir ja die Kampagne hauptsächlich auch über digitale Sales-Plattformen streuen möchten oder starten. Mhm.
Also nur zusammengefasst ist es quasi ein großes Dienstleistungspaket. Vielleicht nochmal auch für den einen oder anderen Zuhörer so, wann wäre, also was muss ich mitbringen, dass Strong für mich halt also wichtig wird? Also wann sollte man auf jeden Fall das Gespräch suchen? Also welche Probleme habe ich und was für eine Art Unternehmen bin ich vielleicht, dass ich sage, Mensch, Strong ist, wo du sagen würdest, Strong ist genau für dich gemacht, wir sollten auf jeden Fall reden. Also was wäre so der typische Kunde, der sagt, ich brauche das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was sind unsere Zielgruppen? Ne? Mhm. Wir haben in der Erarbeitung dieser Kampagne für uns auch mal so diesen New Mittelstand, das ist allerdings ein geschützter Begriff, identifiziert. Also Mittelstand als solches, weil wir einfach feststellen, dass gerade mittelständische Unternehmen sehr viel im Bereich der digitalen Transformation übernimmt und macht. Aber wir haben das Gefühl, dass sie manchmal so ein bisschen den Fokus verlieren. Also es gibt ganz viele digitale Projekte, aber sie sind nicht mehr konsolidiert auf vielleicht die Unternehmensstrategie. Also mittelständische Unternehmen auf jeden Fall, wo wir sehr gut unterstützen können, die in so einer Art B2C-Struktur sind. Das heißt, die ihre Produkte vielleicht über lokale Shops oder Stores vertreiben. Das ist so ein Spielfeld, wo wir uns sehr, sehr gut bewegen können, weil wir eben diese Abhängigkeiten sehr gut oder gelernt haben, wo sie da sind, um dann auch entsprechend die Kunden direkt anzusprechen. Und rein von der Branche her sind es so ein bisschen vielleicht auch erklärungsbedürftige Produkte, also Automotive ist natürlich das eine, aber sonst würde ich sagen, alles, was so im Handelsbereich fällt, ist so die Branche, wo wir uns auf jeden Fall in dem Bereich als Full-Service-Provider, wenn ich das so nennen darf, positionieren möchten. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, da würde Nico von Day One, der unser Ansprechpartner ist, eine gewisse Offenheit auch, ne? Also so ein Mindset auch mitzubringen, Dinge bewegen zu können. Was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, ist, wenn wir digitale Produkte bauen, was schlussendlich immer so ein bisschen das sichtbare Endergebnis einer der Strong-Kampagne auch darstellen soll, um diese Kundenbindung einfach auch herzustellen. Mhm. Ist, dass es nicht ausbleibt, dass auch Veränderungen in der Organisation durchaus notwendig sind, weil wir immer auch merken, dass auch das Mindset oder die Geschwindigkeit, um solche Produkte auf den Weg zu bringen, ganz arg wichtig ist und die noch nicht so vorherrschen.
Vielleicht vorab, Nico, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen, dich auch mal in unsere Runde zu setzen. Vielleicht
sehr gerne.
Das ja mal. Nee, aber ansonsten, ja.
Ja, Ich wollte auch mal was fragen, habe ich gedacht. Also so wie ich bisher gehört habe, beschäftigt sich ja Day One auch durchaus mit dem Metaverse und haben irgendwie eigene NFTs. Von daher, das wäre durchaus ja mal eine passende Einladung, die wir da vielleicht mal aussprechen sollten, auch mal ganz persönlich. Aber was siehst du denn noch, Susanne, als so größte Herausforderung für, also du hast ja schon von der Zielgruppe gesprochen, ne? Und da muss ja schon auch ein gewisser Change-Prozess irgendwie in Gang gesetzt werden, um dann solche Themen wie Agilität irgendwie nach vorne zu bringen. Wo siehst du da so die größten Herausforderungen für die potenziellen Kunden und was können wir als FME oder dann auch ja in Partnerschaft mit Day One da eben für Mehrwerte liefern?
Auch eine sehr gute Frage und wo ich aber auch das größte Potenzial drin sehe, ist Ressourcen und Fähigkeitsverfügbarkeiten, sage ich jetzt mal, also Skill-Level. Wie gesagt, die mittelständischen Unternehmen oder wir haben vor 4 Jahren haben wir ja damit angefangen bei den Unternehmen mit digitaler Transformation. Da ging es erstmal darum, überhaupt digitale Roadmaps zu erarbeiten und dann Maßnahmen daraus abzuleiten. Das haben die mittelständischen Unternehmen in den letzten 3-4 Jahren sehr gut gemacht. Aber jetzt das, was sie sich in ihrer Roadmap auch als Ziel gesetzt haben, das jetzt auf die Straße zu bringen tatsächlich, ne, in Form von eben auch vielleicht digitalen Geschäftsmodellen, die auch monetarisierbar sind, das glaube ich, da gibt es noch ein extrem großes Spielfeld. Also wir sind ja auch dabei, unsere Produkte, die wir zusammen mit den Kunden erarbeiten, zu monetarisieren, also den Business Impact zu erhöhen. Dazu brauchst du eine hohe Nutzerzahl. Und ich glaube, mit den Projekten, wo wir auch zu dritt zusammen drinnen arbeiten, sind wir da auf einem ganz guten Weg, wo wir aber auch noch viel lernen zusammen mit dem Kunden. Dadurch, dass wir in unserem Projektkontext jetzt ein eigenständiges Team sein dürfen, was außerhalb des Unternehmens dann auch agiert, glaube ich, nur deshalb sind wir auch so weit wir halt gerade sind, ne? Und ich glaube, dass die mittelständischen Unternehmen wissen, sie müssen auch was tun. Sie wissen vielleicht auch in bestimmten Bereichen, was ihnen noch fehlt. Aber ihnen fehlen einfach tatsächlich die Ressourcen und aber auch die Fähigkeiten, da konzentriert weiterzuarbeiten und das auch zum Ziel zu bringen und das dann vielleicht auch im Unternehmen mit ihrer Strategie zusammenzubringen. Ich weiß, es ist jetzt nichts Spezifisches, aber ich sag mal jetzt so Apps bauen, ganz blöd gesagt, das können ganz viele. Aber uns macht es stark, das ganzheitlich zu betrachten und tatsächlich auch in den, also uns als FME, auch in den Unternehmenskontext unseres jeweiligen Kunden dann auch strategisch mit zu operationalisieren. Also ich glaube, das ist unsere Stärke und eben diese Ressourcen und auch die Fähigkeiten zur Verfügung stellen, weil Entwickler, haben wir selber gemerkt, sind wirklich super rar, also gute Entwickler. Sowas wie Product Owner oder so ist nicht so überschwemmt im Markt, weil viele eben diese Fähigkeiten benötigen und glaube, da haben wir ganz gute Potenziale, dem Kunden extrem auch mit Geschwindigkeit zu helfen dann.
Ja, also ich glaube, zwei Bereiche finde ich besonders interessant, ne? Also heutzutage auch für den Mittelstand ist das Thema Loyalität, was du halt ansprichst. Also dieses kundenzentriert sein, das spielt ja komplett auch in mein Spielfeld mit rein, ist ja heutzutage einfach auch ein Differenzierungsmerkmal am Wettbewerb. Also alle schauen jetzt die Kunden, die Produkte auch individueller zu gestalten, mehr auf den Kunden zuzuspitzen. Gerade wenn ich ein lokales Geschäft habe, habe ich ein großes Problem. Ich bin nicht in der Hosentasche, zumindest meistens nicht von dem Kunden. Und ich muss ihn halt irgendwie bespielen. Also ein, was du eben auch angerissen hast, ist ja dieses ganze Thema Omnichannel, das man angehen muss. Also das ganze ganzheitlich denken, nur eine App haben, ist halt nicht der Weg. Und Das andere, was ich sehr spannend finde, ist halt überhaupt dieses ganze Datengetriebene, ne? Also wirklich mal auch dann neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Und da geht es ja auch dahin, heutzutage sind die Trends ja auch, dass immer mehr so Subscription-Modelle auch aufgebaut werden, dass man dem Kunden halt nicht den Riesenpreis am Anfang zur Verfügung stellt, sondern ihm halt Zugang zu einer Unternehmenswelt oder einer Produktwelt ermöglicht und das gegen einen schmalen Taler, aber dann halt regelmäßig. Und für das Businessmodell selber sind ja dann auch regelmäßige Geldeingänge halt dann auch meistens angenehmer, weil sich das im Controlling dann nicht so Überraschungen gibt, dann ob das ist jetzt das Weihnachtsgeschäft besonders lukrativ oder nicht, sondern man hat einfach so einen Finanzfluss, der einfach erstmal da ist und so ein Grundrauschen erzeugt.
Also ich finde auch einen wichtigen Punkt, Tobi, den du gerade so genannt hast. Ich glaube, der Markt hat sich extrem dahin verändert, ist für mittelständische Unternehmen, die vorher sehr stark von ihren guten Produkten gelebt haben, dass jetzt viel mehr Wettbewerb da ist und dass man sich eher davon tatsächlich differenziert kann, wie und wo und wie häufig kann man seine Kunden erreichen und das mit bis bestmöglichen Services, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was in so Zielkundenbeschreibungen ganz gut noch reinpasst. Also wir haben erfolgreiche Produkte, davon haben wir die letzten 10, 15 Jahren, waren sogar Weltmarktführer und jetzt kehrt sich das alles so ein bisschen um, weil es eben Mitbewerber mittlerweile gibt. Und das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir über eben diese Customer Experience tatsächlich erstens selber noch mehr über unsere Kunden lernen und das dann wiederum nutzen, um ihnen den bestmöglichen Services anzubieten, um daraus dann wieder auch Geld verdienen zu können.
Ja, und einen Aspekt finde ich dabei besonders ja auch interessant, dass man es eben trotzdem schaffen kann. Nicht nur, also klar, ne, Business ist ja total wichtig und der Fokus, aber trotzdem bleibt halt auch der Kunde dabei nicht auf der Strecke. Also der Endverbraucher sozusagen ist ja auch im Fokus und hat dadurch auch mehr Werte. Und kann dadurch ja letztendlich auch noch gewinnen, ne? Also das ist ja, bleibt ja trotzdem auch noch. Und kann sich vielleicht sogar in den Produkten oder in den Bereichen, in denen er sich bewegt, sogar am Ende auch Gewinner sein, weil er durch diesen riesigen Markt, der teilweise auch nicht mehr durchsteigen kann, ne? Und wir ihn da an der Stelle so ein bisschen lenken können damit. Und auf die guten Produkte, wie du beschreibst, halt, die wir ja haben in Deutschland auch, gerade in dem Bereich, die auch weiterhin erhalten und nach vorne bringen sogar.
Ja, und ich glaube, dieses Customer Experience-Thema, um weiter auf meinem Thema rumzureiten, ist ja auch so ein Stück weit, diese Erwartungen der Kunden haben sich, glaube ich, noch nie so schnell gewandelt wie heutzutage. Wir haben es durch Corona, wenn das reitet man jetzt andauernd durch den Saal, aber man hat es gemerkt, wie schnell sich einfach Erwartungen ändern können. Also heutzutage, mal fies gesagt, stehe ich beim Bäcker mit einer Plastikkarte und wundere mich, wenn ich nicht bar bezahlen kann. Und diese Änderung, die hat ein Jahr gedauert. Davor war es völlig selbstverständlich, dass ein Bäcker keine Karte annimmt und jetzt ist es anders. Und so ist es bei allen Online-Produkten oder bei allen Produkten heutzutage. Heutzutage kaufe ich eine Waage und wundere mich, wenn ich die nicht mit meinem Handy verbinden kann. Und wenn man solche Trends verschläft, dann hat man loyale Kunden, die plötzlich dastehen und sagen, aber warum geht denn das nicht? Und sie haben es halt bei der Konkurrenz oder bei Freunden gesehen. Und Software wird zunehmend irgendwie auch entscheidender für alles und auch die Anbindung an alles. Also ich habe gerade meine Smartwatch gewechselt, weil ich damit nicht anständig mit meiner Bank bezahlen konnte. Es hätte aber auch anders laufen können. Ich hätte meine Bank wechseln können, weil ich sage, ich will mit meiner Smartwatch zahlen und ihr seid leider nicht dabei. Und das ist eine Kundenerwartung, die da ist. Ich hatte letztens auch mit einem Gespräch mit einer Bank, wo ich gesagt hatte, wieso gibt ihr eigentlich Karten raus? Also ich als Kunde eventuell will gar keine Karte haben, weil mir reicht die virtuelle Karte, ich lege das auf meine Smartwatch und gut ist. So, ich brauche keine Plastikkarte. Und so ändern sich halt die Erwartungen der Kunden und da muss man halt auch irgendwie dranbleiben. Und das ist halt auch ganz gut, so von außen jemanden zu haben, der mal drauf guckt.
Genau, und gerade weil wir bewegen uns ja auch bei vielen traditionellen Mittelständlern, ne? Gerade wenn man auch überlegt, dass heutzutage Startups eher auf einer Softwarebasis kommen und sagen, hey, ich stelle nicht das Produkt im Vordergrund, weil das kann ich mir irgendwo einkaufen, blöd gesagt. Ne? Nehmen wir jetzt mal Brille zum Beispiel. Da denke ich an Mr. Spex, die haben komplett als Online-Unternehmen gestartet, haben jetzt aber auch festgestellt, ohne stationären Handel können sie halt auch nicht leben. Also das ist schon wichtig, trotzdem diese persönliche Kundenbeziehung aufzubauen. Aber sie sind jetzt nicht über dieses Produkt Brille an sich an den Markt gegangen, sondern über ihre Möglichkeit, online Zugang dazu zu bekommen. Ne? Und das finde ich schon super interessant. Das heißt, dann werden Anbieter wie Fielmann oder so oder auch Kind, die werden dann unter Zugzwang gestellt, weil eben Mr. Spex diese ganze Online und diese ganze Begleitung und auch diese Kundenzentriertheit von Anfang an schon berücksichtigt, ne, und diesen stationären Handel dann im Nachgang integriert, aber dafür schon eine recht moderne Softwarearchitektur bei sich im Unternehmen einfach schon etabliert haben, ne, und die ich sage jetzt mal eher Konservativen oder auch die Mittelständler, die schon am Markt waren, die jetzt aber genau andersrum quasi transformieren müssen, die haben natürlich sehr große Herausforderungen in Richtung Organisation, in Richtung Architektur und so weiter und so fort. Und die tun sich da ein bisschen schwerer. Und das ist, glaube ich, genau der Anknüpfungspunkt, wo wir auch als FME eben reinspringen, um diese Ressourcen und auch diese Skills einfach zur Verfügung zu stellen, ja.
Ja, und das ist manchmal, glaube ich, auch das Spannende bei dem ganzen Disruptionsthema, dass die Angriffe manchmal gar nicht von den vermeintlichen Konkurrenten, die man kennt, kommt, sondern plötzlich kommt der Angriff von ganz woanders her. Also wir sehen es ja bei den Autobauern, da kommt jetzt halt, manche mögen es nicht mehr hören, aber ein Tesla um die Ecke, die das Thema, die können das Auto bauen gar nicht so gut, aber die können das Thema Software und damit erreichen sie extrem viele Leute. Und heutzutage dauert es immer noch, wenn ich hier einen deutschen Hersteller nehme, dauert es 2 Tage in der Werkstatt, ein Software-Update einzuspielen und der Tesla kann über Nacht halt plötzlich schneller fahren und weniger Akku und hast du nicht gesehen. Und das kann zum Gamechanger werden. Und ich will jetzt nicht schwarz malen, aber das müssen wir als deutscher Autobauer in den Griff kriegen. Weil in Zukunft ist, man sieht es ja bei den Smartphones, ist es heutzutage fast egal, ob ich ein Samsung oder ein Medion-Phone habe. Am Ende ist das Android die Version entscheidend und es gibt eigentlich nur 2 Player. Es gibt Android und iOS. Die einen mögen das halt, dass ein Hersteller alles stellt. Das ist dann halt Apple. Und bei Android kann man eigentlich quasi, da gibt es kaum Unterschiede zwischen den Herstellern. Der einzige Unterschied ist vielleicht, wie aktuell ist die Android-Version und da suche ich mir einen raus, wo die neueste Version ist. Das heißt, im dümmsten Fall, wenn man Software nicht in den Griff bekommt, verkommt man zu einem reinen Hardwarehersteller und muss einfach damit leben, was die Softwarehersteller einen aufdiktieren. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, glaube ich. Und da selber mal anzukommen und zu sagen, okay, wird mein Geschäftsmodell von Software angegriffen? Wenn ja, kann ich es nicht selber machen? Und du hast ja das Thema Startups auch angegriffen. Ich glaube, gerade auch von dort aufgegriffen, auch gerade von da kommen ja, glaube ich, viele Angriffe. Und da ist natürlich auch Day One mit Berlin als Startup-Hub da echt an der Quelle auch nochmal wertvolle Impulse zu geben.
Absolut. Und um auch nochmal auf diesen Partnerschaftsgedanke, weil gesagt, Strong, ne, hat ja für uns so 2 Ebenen. Einmal das, was wir für unsere Kunden in ihrer Kundenbindung gerne unterstützen oder auch wachsen lassen möchten. Die Seite, dass wir auch in unserer Partnerschaft wachsen. Warum überhaupt diese Partnerschaft? Weil der One kann sich auf all diese designspezifischen Themen wirklich konzentrieren, wo sie wirklich gut drin sind. Deswegen haben wir auch zusammengefunden und wir halt auf unsere Expertise. Ne? In der Vergangenheit, weiß ich, haben wir versucht, das irgendwie selber irgendwie abzubilden in der Breite. Dann hat uns aber manchmal diese Tiefe gefehlt und ich glaube, es ist deutlich überzeugender auch am Markt und auch gegenüber unseren Kunden, wenn wir sagen können, hier haben wir wirklich Expertise und ja, wir können nicht alles alleine, dazu stehen wir und gehen da offen auch rein und sagen, dafür haben wir uns aber wirklich einen verlässlichen Partner, weil mit Day One arbeiten wir auch schon länger zusammen, auch in anderen verschiedenen Projekten, also bestimmt schon seit über 5, 6 Jahren. Das heißt, wir haben uns da gegenseitig auch Vertrauen gearbeitet und das ist auch nochmal so ein Aspekt, den man, glaube ich, heutzutage, den ich auch bei Tesla zum Beispiel in der Geschichte mitbekommen habe, dass sie die Expertisen, die sie selber nicht hatten, haben sie wirklich reingeholt in Unternehmen von außen, ohne jetzt aber irgendjemand aufzukaufen und haben aber alles offengelegt, weil sie gesagt haben, ihr könnt es besonders gut, also dann lasst uns doch gemeinsam dran arbeiten, ne? Und ich glaube, den Ansatz auch für unsere Arbeitskultur oder Organisationskultur ist, glaube ich, auch umso wichtiger, um auch wettbewerbsfähig zu sein, finde ich zumindest.
Das erfrischt ja auch immer total, wenn man Input von außen bekommt. Ne? Das ist ja letztendlich Absolut. Das, was wir unseren Kunden bieten, aber was wir natürlich genauso auch, wo wir auch drauf angewiesen sind. Ne? Und deswegen finde ich das immer total spannend, wenn man solche Partnerschaften irgendwie schafft zu bilden, was ja nicht so einfach ist in so einem Business-Kontext auf jeden Fall.
Nee, kleine Anekdote dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so erzählen darf, aber durch die Partnerschaft und einige Pitches zusammen mit Day One haben wir ja auch unsere Slide-Decks ein bisschen angepasst, ne? Also vom Design her und wie gesagt, nur eine kleine Anekdote, aber die wissen halt, wie Design geht und können das ganz gut und dann können wir uns das ja auch für uns selbst als FME zunutze machen.
Ja, hast du noch was Spannendes? Wir rennen langsam in die Zielgerade ein.
Ja, ich könnte mit euch wahrscheinlich noch 2, 3 andere Podcasts füllen, da, weil das Thema wirklich super spannend ist. Im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, ob wir jetzt direkt mal reingehen in die Kampagne. Ich würde es aber tatsächlich vielleicht für später mal aufheben. Vielleicht können wir wirklich Nico dazu holen. Der kann uns sogar noch, noch viel mehr erzählen. Für mich war aber wichtig, einfach mal über diese 2 Aspekte Partnerschaften, wie gehen wir damit um und warum ist es für uns auch wichtig, aus erfolgreichen Projekten auch das als Kampagne an den Markt zu bringen und was da so die Herausforderungen sind. Und deswegen ist für mich der Austausch jetzt sehr wertvoll gewesen.
Ja, ich glaube, das ist auch eine echt gute Idee, wenn ihr dann mit der Landingpage online geht. Also wir sind ja quasi, wir leben es live mit, wie diese Kampagne sich entfaltet. Und wenn ihr dann mit der Landingpage online ist, dann einfach Nico und dich hier nochmal einzuladen und dass ihr einfach noch das quasi vorstellt, was ihr dazu quasi zusammengebracht habt und natürlich dann auch dann die Call to Action für jeden, sich dann die Landingpage anzuschauen und auch gerne Feedback zu geben. Ich glaube, das sollten wir mal vermerken.
Finde ich ganz, ganz, ganz spannender Aspekt, vor allen Dingen, weil Nico, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Input dazu geben kann, was es wirklich bedeutet in der Kundenbeziehung, was das für Auswirkungen auch hat auf, wo kaufe ich mein Produkt, weil da ist ein ganz großer Einflussbereich, den wir oder viele vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Ne?
Okay, dann soll ich den Anfang machen mit unserem Get Out?
Ja, sehr gerne.
Genau, ich habe heute mitgebracht, ich habe jetzt zu Weihnachten ein E-Book bekommen und habe jetzt die ersten Bücher damit gelesen. Und das ist so meine Digitalisierung dieses Jahr. Ich war lange ein Verfechter des analogen Buchs und werde auch weiter analoge Bücher lesen. Aber meine Wohnung, mein Bücherschrank freuen sich, dass da jetzt ein bisschen mehr Platz wird und nicht mehr so viele neue Bücher da noch rein müssen, physisch. mein nächster Schritt ins Metaverse quasi, alle meine Bücher digital zu haben. Und das klappt besser, als ich mir das erwartet habe. Macht sehr, sehr viel Spaß, auch ein E-Book zu lesen, ohne echte Seiten.
Hattest du echt mal den Impuls, im E-Book blättern zu wollen? Das ist mir tatsächlich einmal passiert. Also
nee, dadurch, dass ich jetzt meistens im Bett lese und dann wirklich irgendwie auch nur das so in einer Hand habe, tatsächlich nicht.
Okay, dann geht's bei mir so. Mein Get-Out ist tatsächlich, ich habe jetzt ich bin mal wieder überzeugt worden, ein Test-Abo von einer Zeitung zu nehmen und Thema Haptik. Ich mag es manchmal ganz gerne, einfach so eine klassische Zeitung in der Hand zu halten. Und da habe ich aktuell die Zeit als Magazin und da war ein ganz spannender Beitrag drin. Hast du ein Bewusstsein? Ich denke schon, antwortet der Rechner. Da geht es, wir hatten ja ChatGPT in einer der letzten Folgen mal aufgegriffen, was ich ja schon enorm stark finde. Und es ist ja so, dass quasi, es gibt dieses DALL-E, Bild-KI und es gibt quasi dieses ChatGPT und es gibt dazu Äquivalent von Google in den Laboren angeblich 2 KIs, die genau das gleiche machen und nochmal viel besser und das läuft so gut, dass Google das nicht zur Verfügung stellen möchte, weil sie Angst vor Missbrauch haben. Und das Äquivalent zu diesem ChatGPT ist quasi Lambda, also auch eine Sprach-KI und da ist ja letztes Jahr ein Mitarbeiter gefeuert worden, weil er ja tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil er diese KI schützen wollte, weil diese quasi in seinem Verständnis ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat und sich einfach auch gewünscht hat, ernster genommen zu werden und halt selber auch mitzuentscheiden, wie sie trainiert wird. Und er wollte diese KI befreien und am Ende wurde er gefeuert, kann man jetzt diskutieren, wie man will. Ich fand es aber super interessant, das auch nochmal aufgearbeitet zu sehen und es wirft viele Fragen auf, die man einfach hat, auch wo entwickelt sich das hin und können Rechner plötzlich eigene Rechte fordern und so. Fand ich einen spannenden Artikel, ist auch schnell gelesen. Abonnenten können das auch online lesen. Leider ist er nicht frei verfügbar, sondern muss tatsächlich dann irgendwie in das Online-Archiv rein. Aber das wäre mein Get-Out.
Ja, cool. Genau. Ihr habt mich ja Gott sei Dank vorgewarnt, dass ihr noch ein kleines Get-Out gibt. Ich finde es aber ganz gut, dass wir vielleicht immer von aus unserer Welt noch so ein bisschen was mitgeben können. Und Freddy, mir ging es genauso. Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, habe meinen E-Book-Reader aber schon ein bisschen länger. Er hat auch viele Vorzüge. Ich glaube, das Blättern oder zumindest den Ton kann man sogar einstellen, dass es sich wie Blättern anhört. Doch. Ich lese aktuell das Buch, also ich würde jetzt den Inhalt dazu liefern, zu deinem E-Book, Systemfehler von Wolf Harlander. Ich bin ein großer Freund von Zusammenhänge, von Technologien in einen Roman verpackt und genau das ist es. Und was für mich, ich bin jetzt noch nicht durch das Buch, ich habe es auch jetzt gerade gestartet, aber was für mich nochmal so spannend und interessant ist, wie viel Abhängigkeit Internet in unserer Welt heute schon hat und was es bedeutet, wenn es auf einmal nicht mehr verfügbar ist. Also welche Auswirkungen, damit meine ich nicht nur, scheiße, wir können nicht mehr spielen oder wir können keine Online-Meetings mehr haben, sondern wirklich Auswirkungen in Krankenhäusern, bei Flugzeugen und so, was es für Katastrophen mit sich bringen kann. Und ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt hier immer den Weltuntergang oder so, dass ich da total hinterher bin. Aber für mich ist es nochmal wichtig, so was einzuordnen, wie hoch die Abhängigkeit ist und was es eigentlich für uns bedeutet. Und da hilft mir dieser Roman sehr, auch wenn das schon krass ist.
Ja, ich habe das irgendwann mal gemerkt, bei mir war da so ein Netzwerkausfall und dann gingen meine ganzen Smart-Lichtschalter nicht mehr und alles Mögliche, wo ich dachte so, oh, bisschen zu viel reingebastelt in die Wohnung. Also ja. Die Abhängigkeit ist krass, da hast du recht. Ja, dann vielen Dank. Auch vielen Dank, wer bis jetzt noch zugehört hat. Schreibt uns auch gerne Feedback zu dem, wie wir das hier machen, dass wir einfach jede Runde lernen. Wir machen das hier sowieso. Es ist quasi so ein laufendes Experiment, wo wir versuchen, jede Folge irgendwas Neues mal auszuprobieren, um einfach auch immer besser zu werden. Und Susanne, danke dir für Teil dieses Experiments zu sein. Und wir freuen uns über Feedback.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier meine Themen reinbringen konnte und freue mich auch auf Feedback.
Ja, war sicherlich nicht das letzte Mal, dass du hier warst. Dann.
Okay. Ne? Ich nehme die Einladung gerne an, auch heute schon.
Sehr gut. Schöne Woche euch. Tschüss.
Ciao.
Ciao.